Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe so ein, ja, ich will nicht sagen Lebensmotto, aber ich glaube, es ist etwas, was aufgrund meiner Persönlichkeit irgendwie immer rauskommt und wo man sich dann auch irgendwie wohlfühlt. Und dieses Motto, dieser Schlagsatz heißt bei mir, ich bin anders. Und das ist auf der einen Seite so ein bisschen, glaube ich, ja, so positive Energie zu sagen, oh, ich darf es anders machen, es darf anders sein, darf andere Gedanken haben. Und es ist auch ein absoluter Schutzmechanismus, zu sagen, ich muss mich nicht vereinnahmen lassen von bestehenden Systemen, wo ich immer Angst davor habe, da reagiere ich total allergisch drauf. Ja? Deswegen bin ich so dankbar, dass ich euer Pastor sein darf. Ihr gebt mir so viele Freiheiten, so viele Möglichkeiten zu agieren, zu gestalten. Ich bin anders, erfrischend anders. Nein, anders sein wollen, wie auch immer, sich anders fühlen, ist nicht unbedingt immer erfrischend. Das kann erfrischend sein. Das kann total positiv sein, wenn man auf einmal einen anderen Blick bekommt, wenn man irgendwas anderes entdeckt, wenn man kreativ ist und sagt, oh, wir machen es anders. Kann total erfrischend sein. Kann aber auch echt frustrierend sein. Wir alle sehnen uns nach Verbundenheit. Wir alle sehnen uns danach, Teil von etwas zu sein. Aber gerade wenn man dann der ist, der anders ist, ist das manchmal schwierig. Gar nicht, weil man nicht will, sondern ich glaube, weil man auch so wirkt auf andere, als wolle man nicht. Wir waren auf Konferenz diese Woche als Pastoren, hier gar nicht weit weg in Mücke, und da erlebe ich das auch immer so ein bisschen. Ne? Also dann ist immer so ein bisschen unterschiedlich und ich ertappe mich dann immer wieder in so Phasen, wo ich dann da sitze und irgendwie das Gefühl habe, oh, ich bin anders. Und dann kriegt man Falten auf der Stirn, dann runzelt man so und dann guckt man alles irgendwie viel negativer an, wie man es angucken sollte. Und man isoliert sich selbst, man zieht sich so runter. Und wenn es dann nicht andere gibt, die auf einen zukommen und die einen wieder rausziehen aus dieser Spirale, dann kann das alles andere als erfrischend sein, sondern dann ist das eher zäh. Dann ist das ziemlich fad, dann ist das ziemlich trostlos. Insofern ist es so schön, wenn es dann wieder Menschen gibt, die einen wahrnehmen, die auf einen zukommen, die diese Gabe vielleicht auch haben und sich nicht abschrecken lassen vor einem, der grimmig guckt und so einen ganz anderen Gedanken bringen, so was Positives. Und ich habe es mir vorgenommen. Ich will diese Andersartigkeit positiv leben. Wie oft geht es euch so wie mir, dass man in Gesellschaft ist mit anderen Leuten, ob das jetzt in Gemeinde ist oder außerhalb, ist völlig egal. Und du hast das Gefühl, es dreht sich die ganze Zeit um all das, was schwierig ist. Und wir reden drüber, was wir alles schwierig finden. In unserem Leben, im Leben der anderen, ist es noch viel einfacher. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da hinkommen, zu sagen, lass es uns anders machen. Lasst uns erfrischend anders sein, indem wir den Blick auf etwas anderes richten. Indem wir vielleicht dann diese Person werden, die das wahrnimmt, die Falten auf der Stirn und reinkommen in die Situation und neue Frische hineinbringen, weil wir auf einmal positiv sind, weil wir unseren Blick auf etwas anderes richten. Ich habe uns einen Text aus der Bibel mitgebracht, aus dem Johannesevangelium wieder. Und ich hoffe, der Text ist ein bisschen erfrischend anders, weil wir mal ein paar andere, Fokusse, ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, einen anderen Fokus setzen oder andere Blickwinkel mal auf diesen Text werfen. Und da geht es um eine Frau. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Ich lese sie uns mal vor und wir schauen mal rein, vielleicht wie Jesus in dieser Geschichte so erfrischend anders war und vielleicht auch für uns erfrischend anders ist. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Also Johannes der Täufer, um den geht es da. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa. Judäa ist der südliche Teil des Landes Israel, wo dann auch Jerusalem war und der Tempel, also so das Heiligtum, die Zentrale sozusagen, und ging wieder nach Galiläa, wo er herkam, wo er aufgewachsen ist, Nazareth. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Vorfahren haben auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Mal soweit diese Geschichte. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzen, dass der Text nicht so lang ist zum Lesen, aber irgendwie, da sind so viele Facetten drin, das ist so ein Fluss, da kann man gar nichts rauslassen, da kann man gar nichts wegnehmen von dieser spannenden Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist so, bezeichnet man die und wahrscheinlich oder eventuell habt ihr schon mal von dieser Geschichte gehört und ich möchte meinen Aspekt dieser Geschichte heute mal auf Grenzen legen. Grenzen. Es gibt Grenzen. Es gibt viele Grenzen. Es gibt viele unterschiedliche Grenzen. Was sind denn Grenzen? Ich habe meine Definition mitgebracht, die habe ich aus dem Internet gezogen. Eine Grenze ist eine gedachte oder tatsächliche Linie, die einen Bereich, wie ein Staat, ein Grundstück, ein Verantwortungsbereich und so weiter, begrenzt und von einem anderen trennt. Sie markiert den Punkt, an dem etwas endet und etwas anderes beginnt. Sei es im geografischen, rechtlichen, sozialen oder persönlichen Sinne. Der Punkt, an dem etwas endet und etwas anderes beginnt. Grenzen. Es gibt natürliche Grenzen. Ja. Raum und Zeit. Natürliche Grenzen. Tag und Nacht. Hell und dunkel sozusagen. Unser irdisches Leben. Eine natürliche Grenze. Unser Körper hat Grenzen. Die sind da. Die sind gegeben. Mit denen müssen wir umgehen. Es gibt persönliche Grenzen, wie belastbar wir sind, was unsere Seele aushält, was unser Geist imstande ist zu denken, zu begreifen oder auch nicht. Diese Grenzen, diese persönlichen Grenzen, das ist ganz spannend, ne? Die schaffen Nähe, die machen uns abhängig voneinander, die fördern diese Verbundenheit, die wir alle gerne haben. Es gibt kulturelle Grenzen. Ja, da geht es um Sitten und Gebräuche und Traditionen und Geschichte, Werte, Prägungen, die Sachen eingrenzen. Und es gibt moralische Grenzen. Unterscheidung von Gut und Böse, könnte man sagen. Was ist gut, was ist böse? Es gibt viele verschiedene Arten von Grenzen und aus der biblischen Sicht würde man sagen, woher kommen Grenzen? Grenzen kommen zum einen aus der Schöpfung. Manche Grenzen sind gegeben, die hat Gott gesetzt. Weil er sagt, das ist ein guter Rahmen für den Mensch. Hier könnt ihr leben, diese Grenzen sind gut. Die brauchst vielleicht als Erinnerung für uns auch, dass wir immer wieder merken, wir sind nicht Gott. Wir sind nicht allmächtig, allgegenwärtig, sondern wir sind begrenzt. Und es ist gut so. Es gibt andere Grenzen, die kommen aus der Sünde, aus dem Sündenfall, also aus der Trennung von Gott. Darum geht es bei der Sünde. Weil wir nicht mehr in der Verbindung mit ihm leben und auf einmal merken wir eine ganz andere Begrenztheit, die sich dann auch im Zwischenmenschlichen immer wieder zeigt, wo wir Grenzen nicht wahren, wo wir verletzt werden im besten Sinne, weil eine Grenze überschritten wird. Und es gibt andere Grenzen, die entstehen dann wieder Raum von der Weisheit, weil wir merken, Mensch, es ist gut, wenn wir uns Grenzen setzen. Es ist gut, dass wir Gesetze haben. Es ist gut, dass wir in unser Miteinander irgendwie begrenzen, weil es sonst uferlos wird, weil es sonst chaotisch wird, weil es sonst die persönlichen Grenzen immer mehr verletzt und immer mehr sprengt. Grenzen. Manche sind gut, manche sind hilfreich, manche fördern das Leben, manche sind destruktiv. Manche trennen uns. Und ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Für mich gibt es so zwei Arten von Grenzen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das eine ist die Mauer. Die Mauer, die errichtet ist, die einfach den Weg zur Sackgasse macht, wo kein Durchkommen ist, die da steht. Und das andere ist das Ufer. Das Ufer begrenzt auch. Aber ich finde allein diese zwei Bilder, wenn man sich die anguckt, wo möchtest du sein? An welcher Stelle möchtest du stehen? Vor der Mauer oder an diesem Flusslauf, der von seinen Ufern begrenzt ist? Das eine trennt, das andere führt. Und vielleicht ist es auch so mit Grenzen. Die Grenze an sich ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so gewisse Ratgeber unserer Zeit, die uns immer sagen wollen, wir sind dafür da, alle Grenzen zu überwinden. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Es gibt gute Grenzen. Und wir sind nicht perfekt. Weder als Individuum noch als Menschheit. Wir sind nicht perfekt. Wir brauchen manche Leitplanken. Sonst wird es total destruktiv. Sonst schaden wir uns mehr, als dass wir uns Gutes tun. Aber es gibt auch Grenzen, die versklaven uns. Die halten uns gefangen. Die sperren uns ein. Und ich glaube, das eine vom anderen zu unterscheiden und zu wissen, wo ist es dran, Grenzen zu überwinden? Und wo ist es dran, sich hineinzugeben in etwas, was mich führt und leitet wie so ein Strom an diesem Ufer entlang? Und genau über diese paar Grenzen möchte ich gerne mal mit uns sprechen, die in diesem Text für mich herausgekommen sind. Und vielleicht können wir ein bisschen was davon lernen, wie es mit unseren persönlichen Grenzen oder unseren Grenzen als Individuen aussieht. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Ortsgrenzen. Ortsgrenzen kommen in diesem Text, den ich vorgelesen habe, vor. Es geht nämlich um Samarien. Samarien war ein Landstrich in Israel, der sozusagen zu der Zeit Jesu Judäa, also habe ich eben schon erwähnt, ne, das südliche Jerusalem, da wo der Tempel war, da wo die Juden lebten, und das nördliche Galiläa, da wo Jesus aufgewachsen ist, irgendwie trennte, weil es in der Mitte lag Samarien. Samarien kommt daher, führt eigentlich auf die Nachfahren der nördlichen Stämme Israels zurück, die aber 722 vor Christus von den Assyrern erobert wurden. Und die Assyrer hatten so eine Methode, was sie gemacht haben, wenn sie neue Gebiete eingenommen haben, dann haben sie einen Teil der Bevölkerung verschleppt, haben die mitgenommen, haben die woanders angesiedelt und haben da, wo jetzt wieder Platz frei geworden ist, irgendeine andere Leute, die aus irgendeiner anderen Ecke kamen, aus dem großen Reich, dann entsprechend da angesiedelt. Deswegen geht man davon aus, dass die Samaritaner wie so eine Art Mischvolk waren, die noch in Anführungszeichen israelische Wurzeln irgendwie hatten, weil die da waren, aber wo auch andere kulturelle Einflüsse mit dazugekommen sind. Und man kann diese Geschichte des Nordreichs und des Südreichs mal bei den Königen nachlesen, das ist ganz spannend. Ne? Also das Nordreich, es ist eigentlich, dass die Assyrer kommen, ist eine Strafe Gottes, weil die Könige, die eigentlich auch zum Volk Israel gehörten, ne? Sich nicht mehr nach Gott gefragt haben, nicht mehr nach ihm gehandelt haben. Und dann passiert eben Folgendes. Und trotzdem haben diese Samariter noch diese Wurzeln. Die beten auch noch Gott an. Die suchen auch noch nach der Frage, wie können wir Gott dienen? Aber es gibt so ein paar Grenzen. Jetzt heißt es in dem Text, Jesus musste, als er von Judäa nach Galiläa ging, musste er durch Samarien laufen. Ja, rein geografisch, wenn du guckst, okay, von unten nach oben musst du durchgehen. Das Problem ist nur, das machten nicht alle. Das war ja zur Zeit Jesu alles Römisches Reich. Das heißt, Es gab keine Ländergrenzen in diesem Sinn. Diese ganzen Gebiete hatten so lokale Herrscher, die so ein bisschen gucken, dass das irgendwie alles in Ordnung blieb, dass da nichts über die Stränge schlug. Aber da waren jetzt keine Grenzbeamten, die irgendwas trennten. Und es gab noch andere Gebiete, eben zum Beispiel Perea. Perea lag östlich vom Jordan, neben Samarien sozusagen. Und man konnte ohne Probleme von Judäa über den Jordan gehen, durch Perea laufen und oben wieder zurück. Und dann waren wir in Galiläa und musste nicht durch Samarien durchlaufen. Und die ganz frommen Leute, würde ich mal sagen, die Samaritaner auf jeden Fall meiden wollten, die machten das. Die liefen einen kleinen Umweg. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber dadurch kamen sie gar nicht in diese, mussten sie diesen Ort gar nicht betreten. Also was bedeutet das, wenn hier in diesem Text steht, Jesus musste durch Samarien laufen? Musste er es wirklich, weil es keinen anderen Weg gab? Oder musste er es aus einem anderen Grund? Musste er es aufgrund eines inneren Antriebs, einer inneren Motivation, weil, so wie Jesus sagte, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe, weil sein Vater im Himmel ihn auf diesen Weg geschickt hatte und er deshalb an diesen Ort ging. Ein Ort, wo man gefühlt, wenn man das liest, diese Geschichte so von unserem christlich geprägten Bild, ein Ort irgendwo im Nirgendwo, ne? Also so Samarien, ja, scheint keine große, wichtige Geschichte zu sein in der Bibel. Warum ist der jetzt da? Und auch die Jünger sind ja irgendwie so ein bisschen wie, muss man ein bisschen aufpassen, hier, guck mal. Also, was macht Jesus da an irgendeinem Brunnen? Ja, ich habe so ein Bild vor Augen, da ist so ganz viel nichts. Und dann ist halt so ein Brunnen und da sitzt jetzt Jesus. Ich glaube nicht, dass dieser Ort einfach nur irgendwo im Nirgendwo war, sondern dass dieser Ort eine ganz wichtige Komponente in dieser Geschichte ist. Ein ganz wichtiger Ort. Wir lesen nämlich, dieser Ort war da, wo das Feld Jakobs war. Wo Jakob, der Vater, der Gründervater Israels sozusagen, der Enkel Abrahams, sich angesiedelt hatte, ein Feld gekauft hatte, wo er lebte und diesen Brunnen wohl auch gegraben hat und aus diesem Brunnen heraus getrunken hat. Ich habe euch mal die Geschichte von Jakob kurz mitgebracht. Genesis 33, Verse 18 bis 20. Dann brach Jakob wieder auf und erreichte schließlich wohlbehalten die Stadt Sichem in Kanaan. Er war am Ziel der Reise angekommen, die in Mesopotamien begonnen hatte. Vor der Stadt schlug er sein Lager auf und kaufte das Grundstück, auf dem seine Zelte standen, für 100 Goldstücke von der Familie Hamors, des Vaters von Sichem. Dort errichtete Jakob einen Altar und gab ihm den Namen Gott ist der Gott Israels. Was ist das, worauf sich die Geschichte bezieht? Das ist dieser Ort, wo Jesus jetzt am Brunnen sitzt, da, wo Jakob damals dieses Feld kaufte. Und da passiert was. Als Jakob da wohnt mit diesem Hamor und diesem Sichem, da gibt es noch eine weitere Geschichte, ein Kapitel weiter. Das wird dann ganz spannend. Ich habe die euch bewusst nicht mitgebracht, die brauchen wir nicht lesen, weil die ist echt brutal. Da heißt es nämlich, dass die Tochter von Jakob, Dina, dass die von diesen Einwohnern da in Sichem geschändet wird. Von dem einen, der findet sie halt hübsch und der nimmt sie sich halt und schändet sie. Und das ist ganz schön mies und Jakobs Familie, die Brüder, ja, waren ja 12 Jungs mit dabei, die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und zwei davon entscheiden sich, Rache zu üben. Und bringen ganz viele von diesen Menschen so ein bisschen heimtückisch um. Das ist eine sehr blutige, sehr komische Geschichte, die da steht. Und im Zuge dessen ist Jakob erstmal sauer auf seine zwei Jungs. Und er sagt, warum tut ihr das? Jetzt werden alle hier in diesem Umkreis gegen uns sein. Und wir sind wenig und die sind viel. Und die zwei sagen, ja, wir konnten nicht anders, wir konnten das so nicht stehen lassen. Und letztendlich führt es dazu, dass Jakob dann auch wieder weiterzieht. Dass er dieses Feld, glaube ich, behält in seinem Besitz. Aber er wohnt dann woanders. Er zieht weiter ein bisschen weiter halt. Weiß nicht so genau, wohin jetzt gerade. Bethel, glaube ich, Bethel. Er ging dann weiter nach Bethel. Fakt ist, eine sehr krasse Geschichte, die so diese Frage von Grenzen, gut und böse, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Wie gehen wir miteinander um? Ganz stark hervorruft. Und dann geht es noch weiter, denn vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jakob, bis in 12 Söhne. Und er hatte zwei Frauen und die haben ihm unterschiedliche Söhne geboren. Und er hatte so einen Lieblingssohn, das war der Vorletzte. Und das war der Josef. Jetzt habt ihr von Josef schon was gehört. Und Josef war anders. Josef hatte auch dieses Lebensmotto, ich bin anders. Und hat es auch ausgelebt. Und hat das seinen Brüdern gut verkauft, dass er anders war. Aber Gott hat ihn echt gesegnet. Er hat ihm Träume geschenkt. Er hat ihm Visionen geschenkt. Er hat ihn so besonders gemacht. Und seine Brüder konnten damit aber nichts anfangen. Und die haben das auch nicht versucht zu fördern bei ihm, sondern die wollten ihn loswerden. Und dann gibt es folgende Geschichte, habe ich euch auch noch mitgebracht, aus Genesis 37. Einmal waren Josefs Brüder unterwegs und weideten die Ziegen und Schafe ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Merkt ihr was? Wieder genau da. Wieder genau an diesem Ort, wo sie damals weggezogen sind. Da, wo dieser Brunnen Jakobs ist. Da sagte Jakob zu Josef, du weißt, dass deine Brüder mit den Herden bei Sichem sind. Ich möchte dich zu ihnen schicken. Ich bin bereit, antwortet Josef. Geh und erkundige dich, wie es ihnen und den Herden geht, befahl sein Vater, und dann berichte mir. So schickte er Josef aus dem Tal von Hebron nach Sichem. Und dann ein paar Verse weiter heißt es, die Brüder sahen ihn schon von Weitem. Während er näher kam, fassten sie den Entschluss, ihn zu töten. Gleiche Ecke. Und was machen sie? Sie bringen ihn nicht gleich um, weil der Älteste sagt, hey Leute, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Sie werfen ihn erstmal in eine Zisterne rein und lassen ihn dann mal ein bisschen austrocknen und verkaufen ihn letztendlich an eine Karawane, die da entlang zog. Er wird nach Ägypten verschafft und dem Vater erzählen sie, der Josef ist tot. Ein wildes Tier hat ihn gerissen. Der kommt nicht wieder heim. Gleicher Ort. Dieser Ort mitten im Nirgendwo, wo Jesus jetzt sitzt mit dieser Samaritanerin, ist genau diese Geschichte. Und das war noch nicht alles an diesem Ort. Die Geschichte dieses Ortes geht weiter. Ich hoffe, ich nerve euch nicht zu sehr, aber ich fand das so faszinierend, als ich mich da mit auseinandergesetzt habe, dass das irgendwie ein wichtiger Ort ist. Die Geschichte geht weiter. Die Josef-Geschichte ist diese. Josef kommt nach Ägypten als Sklave und weil Gottes Segen auf ihm ist, weil er ihn gebraucht mit seinen Träumen und mit seinen Sachen, steigt er auf zum zweiten Mann im Land und hilft mit, dass Ägypten sich vorbereitet auf eine kommende Hungersnot, sodass die Kornspeicher in Ägypten voll sind. Aber im Land Kanaan, da wo sein Vater und seine Brüder lebten, da kam die Hungersnot voll an und die hatten keine vollen Kornspeicher. Und das Ende vom Lied ist, die Familie kommt nach Ägypten, Josef erkennt sie und letztendlich ist Josef der, der seine Familie vor dem Hungertod rettet, weil er ihnen was abgibt von den vollen Speichern, die in Ägypten mittlerweile sind. So kommt das Volk Israel nach Ägypten, weil Josef da ist und lebt da. Viele hundert Jahre wird zum großen Volk und dann kommt diese spannende Geschichte, dass die Ägypter irgendwann sagen, wir versklaven die ein bisschen, wir halten die mal schön klein und man ist wieder in der Gefangenschaft. Die Grenzen sind wieder sehr eng geworden. Und Gott beruft Mose und Mose führt das Volk raus, Wüstenwanderung, Plagen, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und dann stehen sie wieder vor dem verheißenen Land Kanaan, wo sie eigentlich herkommen, das, was ihnen gehört, da, wo Jakob auch was gekauft hatte, und wollen in dieses verheißene Land reinziehen. Und dann stirbt Mose und Josua wird der Anführer. Und Gott sagt zu Josua, wenn ihr in das neue Land kommt, dann geht ihr an einen speziellen Ort, auf einen Berg, da baut ihr einen Altar und dann stellt ihr euch zwischen diesen zwei Bergen auf und hört zu und sprecht Segen und Fluch aus. Das will ich mit euch machen. Ich habe euch die Stelle mal mitgebracht. Josua 8. Danach stellten sich alle Israeliten mit ihren führenden Männern, Schiedsleuten und Richtern mitsamt den Ausländern, die bei ihnen lebten, im Tal zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Garazim auf. Wisst ihr, wo das ist? Genau der Ort. Genau der Ort bei Sichem, wo der Brunnen Jakobs, wo das Feld Jakobs ist, liegt genau zwischen diesen beiden Bergen. Die eine Hälfte des Volkes stand mit dem Rücken zum Berg Garazim, die andere zum Berg Ebal. In der Mitte zwischen ihnen standen die Priester aus dem Stamm Levi mit der Bundeslade des Herrn auf ihren Schultern. Mose, der Diener des Herrn, hatte befohlen, die Israeliten nach ihrer Ankunft in Kanaan auf diese Weise zu segnen. Muss ich gerade mal auf meinen Zettel hier gucken, nicht, dass ich irgendwas... Was hier passiert ist, die stehen da nicht direkt, als sie nach Kanaan rein sind, sondern die haben Jericho eingenommen und in Jericho passiert was Blödes. Da gibt es nämlich einen Typ, der hält sich nicht an die Vorgaben Gottes, sondern der nimmt sich eigenen Besitz aus Jericho mit. Dafür wird er bestraft. Und die Strafe liegt darin, dass die nächste Schlacht, die das Volk Israel führt im neuen Land, dass sie verlieren, weil sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben. Dann redet Gott mit ihnen, dann wird Buße getan sozusagen und dann gewinnen sie diese Schlacht und dann stehlen sie sich hier auf. Und Gott macht nochmal deutlich, oder es wird nochmal vorgelesen, dass wenn du dich an die Regeln Gottes hältst, Gott dem Land, dem Volk Israel gesagt, wenn ihr euch an meine Regeln haltet, dann will ich euch segnen. Und wenn nicht, dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben. In der Bibel wird das als Fluch beschrieben. Dann wird das ganze Chaos über euch kommen, was da so ist. Und ihr müsst damit klarkommen. Das ist dieser Ort. Ein Ort der Entscheidung. Und jetzt schließt sich der Kreis zwischen Josua und Josef. Die letzte Stelle zu diesem Ort, dann bin ich gleich fertig mit diesem Ort. Josua 24. Kommt sie noch? Ja, da ist es. 24. Josua rief alle Stämme Israels zu einer Versammlung nach Sichem. Das ist jetzt das Schluss. Das ist jetzt der Punkt, wo das Land eingenommen ist, wo das Volk Israel das komplette Land eingenommen hat. Er ließ die führenden Männer kommen, die Stammesoberhäupter, die Richter und die Schiedsleute. Gemeinsam traten sie vor Gott. Josua fuhr fort: Darum habt Ehrfurcht vor dem Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats in Ägypten verehrt haben. Dient dem Herrn allein. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Die Gebeine Josefs, die von den Israeliten aus Ägypten mitgeführt worden waren, bestattete man in Sichem. Josefs Grab liegt auf dem Stück Land, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 100 Goldstücke gekauft hatte. Gleicher Ort. Diese ganze Geschichte des verheißenen Landes, diese ganze Geschichte von Gott bringt Segen, Gott ruft, Gott schenkt oder du bist im Chaos ausgeliefert, hat was mit diesem Ort zu tun, an dem Jesus in dem Augenblick sitzt, wo er dieser Frau, dieser Samaritanerin begegnet. Ich würde sagen, das ist ein Ort der Entscheidung. Immer wieder in der Geschichte wurde an diesem Ort die Frage gestellt: Willst du mir folgen? Entscheidest du dich für den guten Weg oder entscheidest du dich für das Chaos? Und ich glaube, dass Jesus an diesem Ort ist und an diesem Brunnen sitzt, hat was damit zu tun, mit seiner Geschichte. Ich spoilere ein bisschen. Es gibt zwei Personen aus dem Alten Testament, die man sehr gut typologisch mit Jesus vergleichen kann. Das ist Josef und das ist Josua. In der Art und Weise, wie Jesus dieses Bild aufbringt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Geschichte, wenn man sie im Rückblick guckt, dass Gott ganz bewusst diese Geschichten von Josef und von Josua so gestaltet hat, wie sie sind, weil sie ein Hinweis darauf sind, wie dieser Messias, wie dieser Christus kommen wird, wie er sein wird, was er mitbringen wird. Insofern ist es, glaube ich, eher der innere Antrieb gewesen. Jesus musste an diesen Ort. Er musste an diesen Ort, um sich mit dieser Geschichte zu verbinden, die Gott mit seinem Volk und mit der gesamten Menschheit schreibt. Wir haben für Open Doors gesammelt. Ich war da bei dem Vortragsabend. Ich fand es sehr bewegend. Und vor allen Dingen eine Geschichte, die Christine erzählt hat, fand ich besonders bewegend, nämlich von einem jungen Mann, der Christ geworden ist vor einiger Zeit, total begeistert von Jesus war, sich aufgemacht hat im Gebet und in der Berufung, Gemeinde zu gründen, Untergrundkirche zu leben, Gemeinschaft zu gestalten, und dann gefangen genommen wurde, aufgeflogen ist, gefangen genommen wurde, im Gefängnis saß, sitzt bis heute und ins Zweifeln kam. Und ins Zweifel kam darüber, ob er jetzt was falsch gemacht hat. Ob irgendwas schwierig gelaufen ist, ob also ne, so dieses Selbstzweifel, ich bin doch jetzt im Gefängnis. Und damit ist doch das, worum es geht, das, was Gott von mir will, das, was Gott Gutes tun will, unterbrochen. Ich kann Gemeinde nicht weiterbauen. Und dann hat Gott im Gebet zu ihm gesprochen und hat ihm klargemacht: Du bist nicht wegen dir im Gefängnis. Du bist hier nicht wegen dir, weil du irgendwas gemacht hast. Du bist hier wegen mir. Und das hat seinen Blick verändert. Das hat seine Falten von der Stirn genommen und hat die Augen hochkommen lassen und hat gemerkt: Das ist der Ort, hier in diesen Gefängnismauern, wo ich Jesus widerspiegeln darf, wo ich Segen sein darf, wo ich Gemeinde Jesu bauen darf. Wir sind eingeladen, eine Entscheidung zu treffen. So rumzulaufen oder uns einzugliedern in eine viel größere Geschichte, deutlich zu machen, dass es hier um viel mehr geht. Wir reden bei dieser Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen ganz oft über sie. Und einen kleinen Ausschnitt davon habe ich auch noch mitgebracht. Aber vielleicht geht es in dieser Geschichte der Frau im Jakobsbrunnen gar nicht so sehr um diese Frau am Jakobsbrunnen. Vielleicht geht es in dieser Geschichte viel mehr um Jesus Christus. Wer er ist, was er tut. Und sie darf einfach teilhaben. In diesem Moment, wo sie da ist. Mein zweiter Gedanke dazu, Kulturgrenzen. Also das machen wir jetzt im Schnelldurchgang. Kulturgrenzen. Mann, Frau sitzen allein am Brunnen und unterhalten sich. Schwierig für die damalige Zeit. Samaritanerin, Jude, wird ja sogar im Bibeltext erwähnt. Schwierig, da so nah, dass sie ihm auch noch Wasser gibt und Wasser schöpft. Kulturell, von der Tradition her, schwierig zu der damaligen Zeit. Sünderin, scheinbar, 5 Männer hat sie gehabt. Jetzt aktuell keinen richtigen mit Trauschein oder wie auch immer, also eher moralisch für die damalige Zeit grenzwertig. Jesus, der Rabbi. Jesus, der Lehrer. Jesus, der für das andere stand. Das passt nicht. Das passt nicht überein. Und dann reden sie über Wasser. Wasser ist Lebenselixier. Und soll ich euch was sagen? Wasser brauchen alle gleichermaßen. Das Wasser macht uns alle gleich. Es ist wieder so schön, dass Jesus gar nicht sagt, vor Gott sind alle gleich. Sondern dass man so runterbricht sozusagen, guck doch mal das Wasser an. Da gibt es keine Unterschiede. Und vielleicht ist das für unsere Zeit heute, in der wir leben, auch ganz gut. Ein gutes Beispiel. Wenn es um die Frage geht, ob wir Wasser brauchen, dann sind wir alle gleich. Wir brauchen es alle. Ob schwarz, weiß, grün, welche kulturelle Herkunft oder was auch immer, es ist völlig egal. Wasser ist Lebenselixier. Und die Bibel, bei der Bibel spielt von vorne bis hinten das Wasser eine Rolle. Zwei Bibelstellen auf einer Folie. Genesis 1, Vers 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Das Wasser steht so ein bisschen für Chaos. Da ist Wasser, da ist Potenzial für Leben, aber es ist erst nochmal Chaos. Und dann spricht Gott hinein und dann entsteht aus diesem Chaos in seinem Geist, der dann da wirkt, entsteht die Schöpfung. Entsteht unsere Erde, entsteht unser Lebensraum. Das, was wir zum Leben brauchen, mit diesem Wasser. Und am Ende der Bibel, Offenbarung 22, heißt es, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. Es endet wieder mit Wasser, aber jetzt nicht mehr mit Wasserchaos, sondern mit einem Ufer, mit einem geordneten Strom, der dieses Leben so kanalisiert, dass es fruchtbar ist, dass es ewiges Leben für uns bringt, dass es zur Entfaltung bringt, dass es gesund macht. Es steckt so viel drin, was man gar nicht in Worte fassen kann. Und dann sagt Jesus, ich bin dieses Wasser. Ich kann dieses lebendige Wasser geben. Noch zwei Bibelstellen, Johannes 7 und Offenbarung 21. Am letzten Tag des großen Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigem Wassers fließen. Das sagt Jesus, Johannes 7, also ein bisschen später als bei der Frau am Jakobsbrunnen. Und in der Offenbarung heißt es, dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung, das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Also diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen, sehen wir hier, ist auch eine ganz elementare Geschichte für die ganze Menschheit, für die Art und Weise, wie Gott die Menschen segnen möchte. Wie er diesen Durst und eigentlich dieses Vertrocknetsein unseres Lebens wiederbeleben möchte mit seinem lebendigen Wasser. Ich erspare euch jetzt, welches Fest das war, das habe ich hier auch noch stehen. Fakt ist, es geht um Jesus. Fakt ist, Jesus ist diese Quelle des lebendigen Wassers. Er ist der belebt und es geht um ihn. Und ich muss es hier an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Wir reden ganz viel über alle möglichen interessanten Dinge. Theologische interessante Dinge. Geistlich formelle interessante Dinge, wie wir was leben, wie wir was gestalten, wer dazugehört und wer nicht, was man darf, was man nicht darf und wir schaffen uns darum zu ringen und zu zerstreiten und was auch immer. Aber es geht eigentlich nur um eine Person. Es geht nur um Jesus Christus. Und das wird in dieser Geschichte sehr, sehr deutlich. Bei all den Grenzen, bei all dem Ausgrenzen, bei all dem Trennenden gibt es nur einen Strom, gibt es nur eine Quelle, die zum Leben führt. Und ich merke auch immer wieder, in unserer Gesellschaft ist das so ein Einheitsbrei geworden. Ja? Jesus ist so einer von vielen Möglichkeiten der Selbstoptimierung. Möglichkeiten, der, wie ich für mich was Gutes raushole. Aber ich finde, diese Geschichte macht uns relativ deutlich, darum geht es Jesus nicht. Darum geht es nicht. Es geht viel weniger um dich, als du denkst. Es geht um ihn. Und ich glaube, darin liegt etwas erfrischend anderes. Ich glaube, darin liegt etwas Befreiendes, dass es viel weniger um dich geht, als du manchmal denkst und viel weniger um mich geht, als wir manchmal meinen. Und so komme ich zum dritten Gedanken, dem Persönlichen. Persönliche Grenzen, die werden in dieser Geschichte auch deutlich. Ich finde es so klasse, dass wir heute Mittag 11 junge Leute taufen. Wasser, das Symbol des Wassers. Ich gehe hinein in dieses Wasser. Ich nehme dieses Wasser für mein Leben an. Ich tauche darin ein. Ich gehe in Jesus Christus, tauche ich ein und ich gebe ihm mein ganzes Leben. Und dann tauche ich wieder auf. Erfrischt. Könnte heute Mittag passieren, dass es frisch ist. Erfrischt und gereinigt. Weil er am Kreuz alles getan hat. Hier wird es persönlich bei der Frau. Wir merken die Grenzen. Ihre Geschichte wird nicht weiter erwähnt, wie es dazu kam. Es wird deutlich, es war nicht im Gottes Sinne scheinbar, oder zumindest in dem moralischen Kontext, dass sie so viele Männer hatte. Es wird nicht deutlich, warum das so war. Es kann gut sein, und das passiert häufig, dass es da bei ihr eine Grenzüberschreitung gab in ihrer Geschichte. Dass sie so eine Art Trauma erlebt hat. Trauma ist nichts anderes. Da geht etwas über meine persönliche Grenze drüber. Und damit, das muss ich verarbeiten, damit komme ich nicht klar. Und ganz oft bauen wir dann Mauern, Schutzmauern, Schutzmaßnahmen, damit es ja nicht wieder passiert. Und die trennen und die machen es schwierig. Ich gehe davon aus, dass diese Frau auch so eine Geschichte hatte. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass Jesus sie genau kannte. Weil sonst kannte er ja auch alles. Aber er kommt jetzt nicht mit dem Finger und er bohrt in dieser Wunde rum. Sondern er öffnet ihr einen Weg. Er nimmt die Mauer weg und macht aus dieser Mauer ein Ufer, indem er sie mit Wahrheit anspricht. Er konfrontiert sie mit Wahrheit. Und sie antwortet darauf nicht mit Rechtfertigung, nicht mit von sich weisen, sondern mit Zustimmung. Man könnte auch Kapitulation sagen. Ja, du hast recht. Hier ist es. Du siehst es. Das ist meine Grenze. Das ist der Punkt, wo ich immer wieder an meine Mauer laufe und nicht weiterkomme. Und ich glaube, diese Grenzen, diese Mauern sehen bei uns ganz unterschiedlich aus. Aber ich glaube, dass wir sie alle haben. Mal ist die Mauer dicker, weil vielleicht das Trauma größer war. Mal ist die Mauer dünner. Man steht uns auch einfach nur selbst im Weg. Aber wir alle haben das. Wir alle haben diese blinden Flecken. Wir alle haben diesen Mangel in uns an unterschiedlichen Stellen und versuchen, den mit irgendwas aufzufüllen. Und meistens kommt was Trennendes dabei raus. Wir alle verletzen andere. Bewusst oder unbewusst. Das ist Teil unserer Geschichte. Wir alle haben Schuld. Wir alle haben irgendwo Scham. Wir alle haben auch irgendwo Angst. Vielleicht an unterschiedlichen Stellen, beim einen offensichtlicher als beim anderen. Aber wir gehören damit dazu. Und diese Wahrheit ist befreiend. Diese Wahrheit befreit diese Frau davon. Sie darf es ablegen. Sie darf eintauchen in diesen Strom vielleicht, den Jesus ihr anbietet. In dieses Wasser, in dieses lebendige Wasser und ihr Leben so mitgestalten. Viertens, geistliche Grenzen. Genau, das lassen wir mal weg. Ganz kleiner letzter Punkt, der das auch noch deutlich macht, um wen es geht. Auf einmal reden die beiden über Anbetung. Ist ja auch spannend, ne? So eine Geschichte von Entscheidung, triffst eine Entscheidung, ein Ort der Entscheidung, an dem die beiden sich treffen. Und dann geht es um das Wasser, um das, was das Leben ausmacht, um das, was wir zum Leben brauchen. Dann geht es um Wahrheit, wie ich reinkomme in diesen Strom, wie ich hinkomme in dieses, was ich brauche. Und dann geht es auf einmal um Anbetung. Und dann sehen wir, um was es in dieser Geschichte eigentlich geht. Und diese Frau sagt, bist du mehr als Jakob? Und wo sollen wir denn jetzt anbeten? Mein Volk betet hier auf dem Gerazim an. Wir haben hier unser Heiligtum. Ihr habt es in Jerusalem. Wo ist denn jetzt der richtige Ort? Und Jesus antwortet folgendermaßen. Die Verse habe ich euch mitgebracht. Die habe ich vorher noch nicht vorgelesen. Jesus antwortet direkt auf diese Frage. Es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus hätte ja auch sagen können, ja, liebe Frau, also naja, guck mal, ist doch ganz deutlich, dass Gott im Tempel wohnt. Da ist das Allerheiligste, da zerreißt später der Vorhang, sag ich dir schon mal, also deutlich, da ist wirklich der Ort, wo Gott ist. Also es gibt den richtigen Ort. Macht er nicht. Er klärt es nicht auf. Er stellt nicht wieder eine Grenze hin und sagt, ja, aber leider hast du keinen Zutritt dazu. Sondern er macht es auf. Er lässt die teilhaben und sagen, ja, es beginnt jetzt gerade. Da beginnt was Neues. Da beginnt etwas, wo du Gott ganz nahe kommen darfst. Mit deiner Geschichte, mit deinen Grenzen, mit deiner Herkunft, mit deinem kulturellen, mit deinem persönlichen. Und Gott ist da. Und noch viel mehr. Du kannst es nicht machen, du kommst nicht zu ihm. Aber Gott kommt zu dir. Gott kommt hinein in dein Begrenztsein und begegnet dir genau da. Jesus versetzt Grenzen. Damit möchte ich schließen. Ich glaube, das ist erfrischend anders. Jesus reißt nicht einfach alle Grenzen ein. Das brauchst du auch gar nicht. Manche Grenzen hat Gott uns gegeben. Und zumindest solange wir hier in diesem irdischen Leben sind diese Grenzen gut für uns. Aber Jesus versetzt sie. Jesus macht aus Mauern Ufer. Und dabei spielt Versöhnung eine Rolle. Vielleicht ist das die eigentliche Versöhnung. Wir meinen immer, Versöhnung bedeutet, alles ist weg und alles ist aufgelöst. Vielleicht bedeutet Versöhnung, dass aus einer Mauer ein Ufer wird. Genesis 50, kommen wir nochmal zurück zu Josef. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Das kann man bis heute sehen. Das sagt Josef zu seinen Brüdern, nachdem er ihnen wieder begegnet ist, nachdem sie ihn erkannt haben. Versöhnung. Da entsteht ein Weg, da entsteht ein Ufer. Davon sind nicht alle Grenzen weg. Josef wird der, der verkauft wird, beschämt wird, geschlagen wird, weggeschickt wird, der zurückkommt und die Tür öffnet für seine Brüder. Jesus ist der, der von uns Menschen verraten, verkauft, sogar getötet wird am Kreuz von Golgatha. Aber es ist der, der damit die Tür wieder aufmacht. Ich weiß, ich hätte auch manchmal gerne, dass die Dinge einfach alle weg sind. So, jetzt bin ich doch mit Jesus unterwegs, jetzt spreche ich ein vollmächtiges Gebet und dann sind all die Grenzen, die mich so einengen in meinem Leben, auf einmal weg. Manchmal passiert das. Halleluja. Aber meistens ist es so, dass diese Grenzen einfach versetzt werden. Und damit meine ich nicht erweitert. Manchmal auch das, sondern ich meine, dass aus dieser Mauer ein Ufer wird. Ich habe euch das Bild nochmal mitgebracht. Sind wir Christen bessere Menschen? Nein. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Der Unterschied ist, in der Gnade und Wahrheit Jesu dürfen wir unsere Grenzen erkennen. Wir dürfen unsere Makel, unsere Schuld, unsere Scham, unsere Angst, unsere Begrenzungen halt in allen Bereichen unseres Lebens, zu denen dürfen wir stehen. Und sie müssen uns nicht klein halten. Sie müssen nicht dieser schwere Rucksack sein, der uns am Boden drückt, weil wir ihn nicht tragen können. Sie müssen nicht die Mauern sein, die wir errichten, damit andere nicht wieder kommen und wir uns von anderen Leuten trennen, sondern wir dürfen diese Grenzen
in Jesu Hand legen und darin Befreiung erleben. Wir dürfen eintauchen in diesen Strom der Gnade. Meine letzte Folie, die ich euch mitgebe, im Strom der Gnade. Vertraue deine Grenzen Jesus an und tauche ein in deine befreiende Reise der Versöhnung. Es geht um Jesus. Er hat alles gemacht. Der Strom ist da. Er fließt schon. Und er wird in alle Ewigkeit fließen. Und an diesem Strom werden Bäume des Lebens wachsen, die immer blühen, die Heilung bringen, die Befreiung bringen. Aber wir dürfen heute schon anfangen, in diesen Strom einzutauchen und uns von ihm führen lassen und uns von ihm leiten lassen. Ich lade euch ein, eine Minute der Stille zu nehmen und einfach mal dich zu fragen, wo sind die Grenzen, die mich klein halten? Wo sind die Grenzen, die mich gerade belasten, die wie Mauern vor mir stehen? Und an welchem Punkt möchte vielleicht Jesus aus einer dieser Mauer heute ein Ufer machen? Jesus Christus, du bist die Quelle des ewigen Lebens. Du bist das, was wir zum Leben brauchen, weil du uns in die Verbindung mit Vater, Sohn und Heiligen Geist führst, da wo wir hingehören, da wo wir erschaffen sind, da wo die lebendige Verbindung entsteht, die Leben spendet. Jesus, ich danke dir, dass in dir das alles ist und mein Fokus auf dich so befreiend ist. Herr, es geht um dich und viel weniger um mich, als ich manchmal denke. Und ich danke dir für diese Erfrischung, die darin liegt, den Blick auf dich zu richten und dir zu vertrauen. Jesus, und darum bete ich das, dass du uns an so einen Ort der Entscheidung führst, wo wir nicht mehr Ausreden haben und irgendwie uns winden können, sondern wo wir wie auf dem Sprungbrett stehen vor dem Wasserbecken. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe den Hut und spring rein in deinen Strom oder ich kletter meine Leiter wieder zurück und behalte es bei mir. Wir haben gesungen, du bist gut. Egal wie, du bist gut. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir das erfahren dürfen, dass wir das spüren dürfen, dass es gut ist, dass es das Leben ist für uns, in deinen Strom der Gnade einzutauchen, mit allem, mit unserem ganzen Leben, mit all den Unzulänglichkeiten, mit all den Grenzen. Und wenn wir das Abendmahl feiern, Herr, da hast du uns zugesagt, dass du da gegenwärtig bist, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen, dass du mitten da bist und wir dieses Mahl feiern sollen, um uns daran zu erinnern, was du für uns getan hast, um es nicht nur im Kopf zu erinnern, sondern um es in uns aufzunehmen, wie du dein Leib für uns gegeben hast. Am Kreuz, wie du dein Blut hingegeben hast, es vergossen hast, damit wir Leben haben können. Dein Blut macht uns rein von aller Sünde, von aller Trennung. Und wir dürfen teilhaben an diesem Strom. Wir dürfen teilhaben an diesem wundervollen Plan, der in deiner Herrlichkeit enden wird, wo diese Grenzen keine Grenzen mehr sind. Danke, Herr, dass du uns befreit hast.